Deutschlandfunk, Information und Musik.
In Belém, da spricht Kanzler Merz davon, mit Innovation und Technologie, also Wirtschaft gegen Klimakatastrophe anzugehen. Er bedient Klimaschutzgegner und Klimaschützer damit gleichermaßen auf der UN-Klimakonferenz. An den nächsten Bundeskanzler, also mit hoher Wahrscheinlichkeit Friedrich Merz, wird ein Maßstab angelegt werden wie an den ersten Kanzler der Bundesrepublik Konrad Adenauer. Das ist die Messlatte. Das sagte jedenfalls Ex-Außenminister Joschka Fischer der Zeit noch im März des Jahres und meinte damit Entschlossenheit und Führungsstärke in Sachen europäisches Selbstbewusstsein, Sicherheit und breitem Rücken im Widerstand gegen aggressives Russland. Und davon hatte Adenauer reichlich. Die Politikwissenschaftlerin Sabine Kropp lehrt als Professorin an der FU Berlin. Sie habe ich gefragt, führt Kanzler Merz zu wenig?
Er versucht zumindest durch ein entschlossenes Auftreten eine politische Führung zu suggerieren, wie sie vor 50, 60 Jahren vielleicht noch möglich war. Aber die Zeiten haben sich geändert. Deutschland ist eingebunden in die Europäische Union in vielfältige internationale Absprachen. Und gleichzeitig ist die innenpolitische Lage eine gänzlich andere. Und auch die Folgebereitschaft verschiedener politischer Gruppierungen im Inneren ist eine andere geworden. Das liegt nicht zuletzt auch am Emanzipationsprozess der bundesrepublikanischen Gesellschaft.
Jetzt greife ich gerne auf. Zuletzt hatten wir die Ampelregierung, also mit einem bundesweiten Erfolg der Grünen. Und auch Grünen-Chefin Brandner sagt mit Blick auf die zögerlichen Waffenlieferungen an die Ukraine, er ist Kanzler, sie meint Merz damit, und Scholz. Tut er das?
Nun, Merz hat zwar etwas anderes versprochen als die Führung, die zuletzt Scholz gegeben hat, aber er ist in die gleichen Zwänge eingebunden. Wir sehen das, er muss die Fraktion und die Partei bei Laune halten. Er hat einen nicht immer einfach einzubindenden Koalitionspartner, der spiegelbildliche Probleme hat. Und er muss die Länder auch in die Politikgestaltung und auch in die Umsetzung seiner politischen Entscheidungen einbinden und dafür gewinnen. Das heißt, so einfach geht es nicht. Und er ist wohl auch in den Mühen der Ebene inzwischen angelangt und realisiert, dass das, was er angekündigt hat, in den Mühlen des Alltags teilweise zerrieben wird.
Noch ein letztes Mal die Grünen-Chefin Franziska Brandner. Die wirft der Koalition sogar mit Blick auf die Zukunft des Wehrdienstes Führungsschwäche vor. Hat sie recht?
In gewisser Weise hat sie insofern recht, als es Friedrich Merz nicht gelungen ist, die Koalition zu einem einheitlichen Auftreten zu bewirken. Dazu gehört auch, und zwar auf beiden Seiten, sowohl in der CDU als auch in der SPD, dass die Kompromisse, die im Kabinett geschmiedet werden und auf die man sich geeinigt wird, in der Fraktion vermittelt werden. Das kann nicht einfach top-down geschehen, sondern dafür bedarf es einer ständigen Koordinierung und auch eines kommunikativen Geschicks. Und man hat derweil den Eindruck, dass das auf beiden Seiten noch nicht ganz ausgereift ist, um es vorsichtig zu formulieren.
Und eine Regierung, die erwägt, zu losen in so wichtigen Dingen wie Wehrgerechtigkeit und Sicherheit, wirkt nicht gerade, als hätte sie einen Kompass.
Nein, also die Regierung hätte sich vielleicht erinnern können an einen Versuch zu losen, den seinerzeit in Rheinland-Pfalz die rot-gelbe Regierung auf die Agenda gesetzt hat. Auch das ist von der Öffentlichkeit sehr stark kritisiert worden und es war nach kurzer Zeit wieder weg vom Tisch. Das suggeriert keine Führungsstärke, sondern in gewisser Weise eine Ratlosigkeit, wenn man denn bei einem so gewichtigen Eingriff in den Alltag junger Menschen keine passable Lösung präsentieren kann.
Und wenn die eigenen Leute die Regierungspartei kritisieren, ist das ja auch nicht gerade ein Zeichen von Erfolg. Der Streit um die Verfassungsrichterwahl etwa, wir erinnern uns, dass Ex-Verfassungsrichter Peter Müller, immerhin mal ein Ministerpräsident, davon sprach, das sei Führungsversagen. Dann denken wir auch an die kritische Aufnahme der Bemerkung von Außenminister Wadephul, der dann vom Fraktionschef aufgespießt wurde. Einigkeit sieht, glaube ich, anders aus.
Ja, was wir hier beobachten, ist eigentlich eine Aufgabe, die im Kanzleramt durchgeführt werden müsste, nämlich eine frühzeitige Koordinierung und Kommunikation zwischen dem Kanzleramt und der Fraktion und auch der Partei und dem Koalitionspartner. Man hat im Augenblick den Eindruck, dass Friedrich Merz Personal ausgewählt hat, das selbst noch mit der neuen Führungsrolle hadert, denn ansonsten würden die Pannen nicht passieren. Das ist also nicht nur Aufgabe von Friedrich Merz, sondern vor allem seines Führungspersonals.
Macht die Koalition vielleicht oder läuft sie Gefahr, in dieser Hinsicht den gleichen Fehler wie die Ampel zu machen und öffentlich zu streiten und zu wenig Erfolge zu kommunizieren?
Ja, man hat im Augenblick den Eindruck, dass die Koalition die Fehler der Ampel zumindest teilweise kopiert. Ich würde ihr schon zubilligen, dass sie versteht, dass ein weiterer öffentlicher Streit nicht im gleichen Maße fortgeführt werden kann. Aber es fehlen offenbar die Mittel und auch die Kommunikationswege und der unbedingte Wille, hier auch in die Fraktion und in die Partei hineinzuführen. Und auch die Achse der beiden Fraktionsvorsitzenden läuft im Augenblick alles andere als rund.
Ich will es ja nicht feuilletonistisch veralbern, aber wir kennen sowas wie ein erfundenes Verb, das Lindnern, also wenn jemand sich überraschend von Verantwortung zurückzieht. Wir kennen auch das Scholzen, also ein britischer Historiker hat das vor 2-3 Jahren in die Arena geworfen, also wenn Gutes angekündigt wird, aber dann verzögert wird. Merzen kennen wir aber noch nicht, oder?
Nein, Merzen kennen wir noch nicht. Wenn man es mit Inhalt füllen wollte, dann könnte man vielleicht sagen, dass Merz bisher sehr viel angekündigt hat, also entschlossenes Handeln, aber Gefahr läuft, Glaubwürdigkeit zu verlieren, weil er dieses entschlossene Handeln eben nicht umsetzen kann angesichts der vielfältigen Verhandlungszwänge. Und es liegt aber nicht nur an diesen Strukturen, sondern auch an der Komplexität von Aufgaben. Wir können bei vielen Problemen, die anstehen, nicht einfach den gordischen Knoten durchschlagen, sondern es bedarf eines kontinuierlichen Arbeitens an bestimmten Aufgaben. Und ich glaube, das ist auch die Aufgabe eines Kanzlers und seiner Mannschaft, dies in die Öffentlichkeit hineinzutragen.
Auch wenn gegenwärtig der Ruf nach Führung und starker Hand vernehmlich ist, ist es, glaube ich, auf dem Boden der deutschen Geschichte und auch der parlamentarischen Demokratie nicht ganz so einfach, oder anders gesagt, es dauert einfach ein bisschen länger. Jeder weiß ja, egal ob in Verein, Betriebsrat, Unternehmen oder Familie, Autorität kann, wenn sie denn gute ist, was Glückliches sein. Sie kürzt Kommunikation ab, sie führt zu Entschlüssen, aber man muss die Leute schon mitnehmen, ne?
Ja, Autorität bedeutet ja nicht, dass man autoritär auftritt, sondern man gewinnt sie durch eine kluge, gute Personalführung und durch den Willen, anderen zuzuhören und ihnen so entgegenzutreten, dass man immer der Meinung ist, vielleicht hat das Gegenüber auch einen Punkt, den ich aufgreifen kann. Ein schnelles Durchregieren ist auch fehlerbehaftet, denn man trifft vielleicht schnelle Entscheidungen, aber eben auch keine, die man so leicht wieder zurückdrehen kann. Auch aus diesem Grund sind die Gründungsväter und Mütter unseres Grundgesetzes ja dazu gelangt, dass man die Führungskompetenz auf verschiedene Institutionen aufteilt und damit auch ein autoritäres Durchregieren unmöglich macht.
Ja, und so eine affektive Exekutivdemokratie wie in den USA, die wollen wir aus gutem Grund nicht. Wenn ich mich daran erinnere, und ich greife nochmal den Eingangsimpuls von Joschka Fischer auf, der Streit zwischen Thomas Dehler und Konrad Adenauer etwa, der war ziemlich heftig, wurde aber nicht öffentlich ausgetragen. Es kam zum Bruch der Koalition. Es gibt sogar Tonbandprotokolle, wo man das nachhören könnte. Heute wird sowas in Scheinparlamenten, in Talkshows und so weiter ausgetragen. Das ist eine andere Situation, ne?
Ja, es ist eine permanente Daueraufregung. Natürlich gehören Konflikte zur Demokratie dazu, denn alles andere würde ja darauf hindeuten, dass man im Vorfeld versucht hat, allen relevanten Gruppierungen die gleiche Meinung zu geben, was kein demokratischer Akt ist. Aber es war früher einfacher, auch angesichts der Medienlandschaft und auch angesichts von Social Media, die heute eine wesentliche Rolle spielen. Damals war es also einfacher, das unter dem Deckel zu halten und mit Ergebnissen an die Öffentlichkeit zu treten. Das war nicht immer unbedingt transparenzfördernd, aber im Augenblick erleben wir das Gegenteil von dem, wie es eigentlich sein sollte.
Große Frage zum Schluss: Wie Führung zurückgewinnen, damit nicht die Falschen profitieren?
Ich denke, es ist sehr wichtig, dass man Kompromisse schmiedet und diese Kompromisse gut begründet nach draußen und nicht im Vorfeld durch nach außen getragene Konflikte sofort kleinredet, und dass man dann aber auch im Nachgang zu diesen Kompromissen steht, gleichzeitig Fehler realisiert und auch Lernfähigkeit beweist und gerade dies als Tugend in die Öffentlichkeit wieder hineinträgt.
Sagt Sabine Kropp, sie lehrt Politikwissenschaft an der FU in Berlin.